Guten Tag in der Werkstatt Zukunft. Moin Moin aus der berufsbildenden Schule 3 zu einer neuen Ausgabe von, genau, Werkstatt Zukunft. Neben mir Herbert Schuster. Herbert Schuster unterrichtet Politik und Nahrung hier an der berufsbildenden Schule 3. Ihr habt heute einen besonderen Gast eingeladen, einen der führenden Ökonomen Deutschlands, Nico Pech, wieder mal zu Gast in der Werkstatt Zukunft, aber eben auch heute hier in der BBS 3. Herbert, warum habt ihr Nico eingeladen?
Wir haben Nico zu uns in die Berufsschule eingeladen, weil das Handwerk in der Postwachstumsgesellschaft eine größere Rolle spielt als die Konsumgüterindustrie. Und wir haben ihn eingeladen, weil wir immer schneller auf den ökologischen Abgrund uns zubewegen. Seit 1970 hat sich der Ölverbrauch verdoppelt. Bis 2035 steigt der Energieverbrauch um weit zu 40%, selbst wenn alle staatlichen Umweltversprechungen umgesetzt werden. Meine Generation hat es sich richtig gut gehen lassen und Nico Pech gibt jetzt unseren Schülern einen Tipp, wie sie es besser machen können.
Was glaubst du, wie viel wissen die jungen Menschen, die jetzt den Vortrag hören werden hier in der BBS 3, wie viel wissen die von einer Postwachstumsgesellschaft? Du hast es eben so selbstverständlich gesagt.
Gar nichts. Und das ist eben das Problem, dass unser ganzes Schulsystem sie auf Wachstum hin schult und nicht auf Postwachstum.
Dann viel Vergnügen jetzt mit Nico Pech in der Werkstatt Zukunft aus der BBS 3 hier in Oldenburg.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler der BBS 3. Ich bin total überrascht darüber, dass so viele von Ihnen und euch erschienen sind. Und ich möchte mich für die freundliche Einladung bedanken, vor allem natürlich bei der Leitung der BBS. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können überhaupt niemanden belehren. Sie können Thesen in den Raum stellen und sie können versuchen, diese Thesen plausibel unter Nutzung wissenschaftlichen Instrumentariums zu begründen. Aber jeder und jeder hat das Recht, diese Thesen auch in Zweifel zu ziehen, Widerspruch anzumelden oder zumindest auch eine kontroverse Diskussion zu beginnen. Und ich denke, dazu werden wir heute vielleicht auch Gelegenheit haben. Ja, in dem Thema meines Vortrags tauchen tatsächlich zwei Fremdwörter auf und meine Aufgabe wird es nun sein, in den nächsten circa 45 Minuten diese Fremdwörter näher zu erläutern. Aber bevor ich das tue, möchte ich eine These in den Raum stellen. Moderne Wirtschaften, die ja sehr industriell und global geprägt sind, die einen großen Technik- und Kapitalaufwand praktisch als Basis haben, um nämlich Bedürfnisse zu befriedigen, rasen mit einer irren Geschwindigkeit auf verschiedene Eskalationen zu. Wir haben ökologische Grenzen erreicht, das heißt, ein Weiter-so im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum ist kaum mehr darstellbar, zumindest nicht plausibel begründbar. Zugleich aber ist es so, dass die Abhängigkeit von wirtschaftlichem Wachstum immer weiter gesteigert wurde. Das heißt, wir leben in der Paradoxie, so reich geworden zu sein, wie noch nie vor uns jemand reich war. Und obwohl man ja jetzt eigentlich schlussfolgern könnte, wir sollten uns ausruhen auf dem Erreichten, ist es so, dass der Wachstumszwang noch zugenommen hat. Und das liegt an dem Phänomen, das hier in dem Titel auftaucht mit der Bezeichnung Produktivitätsfalle. Ich möchte zunächst mal die Gliederung meines Vortrags auflegen. Ich will einen kurzen Blick mit Ihnen wagen in die Dogmenhistorie der nachhaltigen Entwicklung. Denn wenn wir über ökologische Grenzen und Wirtschaftswachstum sprechen, dann geht es letzten Endes darum, einen Weg zu finden, der die Zukunft einer modernen Gesellschaft gestalten lässt. Und das bezeichnet man im Wesentlichen immer als nachhaltige Entwicklung. Und es gibt hier zwei Sichtweisen, die auch regelrecht eine Kontroverse entfacht haben, insbesondere in der Wissenschaft, aber auch im Rahmen der Projekte und Netzwerke, wo versucht wird, nachhaltige Entwicklung praktisch umzusetzen. Auch in der Politik bahnt sich dieser Streit an. Die Produktivitätsfalle, die ich dann erläutern möchte, ist letzten Endes eng verknüpft mit der Beantwortung der Frage, woher eigentlich dieser immense Wohlstand stammt, den wir heute unser eigen nennen. Und ich möchte dann diese Eskalation, die ich ja gerade schon als These in den Raum stellte, dadurch zuspitzen, dass ich anhand des Beispiels Klimaschutz zeige, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum ökologisch ruinös ist, fast einem Wahnsinn entspricht. Wir haben nämlich mit dem Klimawandel eine ökologische Wachstumsgrenze erreicht. Und gegen die immer weiter anrennen zu wollen, führt also zu einer Verschlimmbesserung eigentlich der ökologischen Situation. Ich möchte dann im vierten Schritt die Postwachstumsökonomie als einen Lösungsweg vorschlagen und zu diesem Zweck näher erläutern. Da steht jetzt Reduce, Ausrufezeichen. Richtig. Es geht, wenn man eine Postwachstumsökonomie, eine Wirtschaft ohne Wachstum nämlich, umsetzen will, tatsächlich um die Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung, an Konsum, Mobilität, digitalen Fortschritt oder sonstige industriegemachte Bequemlichkeit. Das klingt jetzt bedrohlich, wie eine Verzichtspredigt. Ich möchte aber versuchen zu erläutern, warum die Suffizienz, die Genügsamkeit, die Reduktion unserer Ansprüche keineswegs eine Verzichtsleistung sein muss, sondern sogar dazu beitragen kann, dass wir ein entspannteres, ein glücklicheres, auf jeden Fall aber verantwortbares Leben führen. Nun geht es aber nicht nur um die Reduktion unserer Ansprüche, wir müssen vor allem die Industrieproduktion eindämmen, weil sie sich eben nicht mit technischen Mitteln alleine ökologisieren lässt, also sich in Einklang bringen lässt mit der Einhaltung ökologischer Grenzen. Und wenn die Zeit dann noch reicht, werde ich etwas sagen zur Rolle von Unternehmen in einer Wirtschaft ohne Wachstum, also einer Postwachstumsökonomie. Okay, nun, wie ich schon sagte, gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen, was also den Inhalt der nachhaltigen Entwicklung oder den Nachhaltigkeitsbegriff anbelangt. Zunächst einmal gibt es die Logik des grünen Wachstums und die dominiert eigentlich alle politischen Einlassungen zu diesem Thema, auch alle Gesetzesvorhaben, auch alle Förderprogramme. Das grüne Wachstum beruht darauf, technischen Fortschritt zu entfalten, der die Eigenschaft hat, die Wirtschaft weiter wachsen lassen zu können und gleichzeitig die Ökosphäre zu entlasten. Zwei Tricks sind es, die man da im Wesentlichen vorfindet, wenn man die Theorie oder Praxis dieses grünen Wachstums näher anschaut. Zum einen die ökologische Effizienz. Die beruht darauf, den Bedarf an ökologisch relevanten Ressourcen zu minimieren, ohne dabei aber Abstriche an den Wohlstandserwartungen vornehmen zu müssen. So nach dem Motto, wir sollen weiter Auto fahren, aber jetzt Elektromobile oder Wasserstofffahrzeuge oder Hybridantriebe nutzen. Oder wir sollen weiter Baugebiete ausweisen, aber dann bitte schön Passivhäuser nehmen, die also weniger Energie verbrauchen. Wir sollen auch weiterhin so viel Textilien konsumieren wie jetzt, aber dann bitte schön solche nehmen, die also aus Baumwolle bestehen. Und die Baumwolle sollte dann aus kontrolliert ökologischem Anbau stammen. Das heißt, die Logik eigentlich der Effizienz zielt darauf, ein Motto, das man auch bezeichnen könnte als wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, umzusetzen. Das ist politisch natürlich sehr populär, weil Politikerinnen und Politiker, die den Menschen versprechen können, dass sie so weiterleben können wie bislang, aber die Technik dann sozusagen allein den Job macht, um für den Erhalt der Lebensgrundlagen zu sorgen. Also solche Ansagen, die stoßen natürlich auf Akzeptanz, weil es ein bequemes Konzept ist, eigentlich das Problem zu lösen, vor dem wir stehen. Die zweite Spielart des grünen Wachstums besteht in regenerativen oder erneuerbaren Ressourcen und auch darin, nur solche Stoffe zu verwenden oder Mineralien oder andere Substanzen, die sich in einem geschlossenen Kreislauf bewegen können, sodass sie niemals Schäden freisetzen und damit eben auch umweltfreundlich sind. Diese beiden Tricks also, die Effizienz, die Minimierung der ökologisch relevanten Ressourcen, dann sozusagen die geschlossenen Kreisläufe und die regenerativen Ressourcen oder Energien, die bilden das Grundgerüst des grünen Wachstums. Und man kann dann sofort schon erkennen, dass dies ein Weg des technischen Fortschritts ist. Das heißt, den Menschen wird nichts abverlangt. Wachstumskritische Ansätze gehen ganz anders vor. Sie beruhen auf der Erkenntnis oder Annahme, dass es gar nicht möglich sein kann, jemals eine Technologie zu erfinden, die es erlaubt, unseren Konsum, unsere Mobilität einerseits weiter steigern zu lassen und auf der anderen Seite eben die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen. Hier geht es deshalb weniger um den absurden Versuch, weitere ökologische Technologien zu entwickeln, sondern es geht darum, den Lebensstil, unsere Art, sich zu versorgen oder sich zu entfalten, vorsichtig anzupassen an das, was innerhalb ökologischer Grenzen verantwortbar sein kann. Es geht also um eine Abrüstung der Ansprüche. Und das nennt man oft Suffizienz. Suffizienz kann man übersetzen mit Genügsamkeit, Selbstbegrenzung, Bescheidenheit oder maßvolles Vorgehen. Die Subsistenz ist der zweite wichtige Aspekt wachstumskritischer Ansätze oder Ökonomievorstellungen. Die Subsistenz beschreibt, wie wir es schaffen können, einen Teil unserer Bedürfnisse ohne Industrie, ohne Technik, ohne Geld zu befriedigen, indem wir selber produzieren, indem wir uns selbst versorgen oder über eigene Leistung Produkte so verändern oder sie so pflegen oder instand halten, dass wir mit weniger Produkten auskommen. Subsistenz lässt sich also übersetzen mit Eigenarbeit oder auch Selbstversorgung. Und diese beiden Ansätze stehen sich nun gegenüber. Und ich möchte den Aspekt der Wachstumskritik vertiefen, indem ich den auf der rechten Seite gerade der Folie abgebildeten Ansatz etwas vertiefe. Und was Sie jetzt hier sehen, das ist die Logik der Postwachstumsökonomie. Ich muss leider sagen, dass die Einstellung des Beamers etwas schwierig ist. Vielleicht kann das jemand noch verändern. Man sieht leider die Überschriften offenbar nicht. Die werden hier weggeschnitten. Okay? Also die Postwachstumsökonomik ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin. Also man könnte sagen, eine neue Strömung innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Und da werden vor allem analytisch, also wissenschaftlich, theoretisch, empirisch, werden Fragen behandelt im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum und der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Zunächst geht es, und das sind nun drei Bereiche, die da sichtbar sind, geht es um Wachstumsgrenzen, nämlich die Frage, was kann die Wissenschaft sagen zu der weiteren Möglichkeit des wirtschaftlichen Wachstums oder müssen wir weiterem Wachstum eine Absage erteilen? Und da sind jetzt viele Eintragungen zu sehen. Wir haben ökologische Grenzen, dann ist da die Rede von Peak Everything. Damit ist gemeint, dass wir ein Fördermaximum in jenen Ressourcenbereichen inzwischen erreicht haben, wo wir besonders bedürftig sind, weil eine wachsende Industriegesellschaft braucht ja ständig neue Flächen, neues Mineralöl, Phosphate, Mineralien, seltene Erden, also sehr, sehr viele Substanzen. Und viele dieser Substanzen, ohne die wirtschaftliches Wachstum überhaupt keine Grundlage hätte, neigen sich jetzt sozusagen ihrem Ende zu. Dann haben wir auch Verteilungs- und Resilienzprobleme. Resilienz ist schon wieder so ein Fremdwort, das aber tatsächlich im Moment gerade in den Wirtschaftswissenschaften die Runde macht. Damit ist die Krisenstabilität gemeint. Und wir haben gerade am Beispiel Griechenland, Spanien, Portugal und wohl auch Italien gerade feststellen müssen, dass diese Länder sehr, sehr instabil geworden sind, weil sie in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr schnell gewachsen sind und sich in eine Konsumgesellschaft verwandelt haben. Je abhängiger unser Lebensstil ist von industrieller Versorgung, desto schneller bricht unser System wie ein Kartenhaus zusammen, wenn der Industrie die Substanzen ausgehen oder einfach eine Finanzkrise die Industrieproduktion erschüttert. Das haben wir ja gerade Ende der Nullerjahre im Zuge der Lehman Brothers Krise erleben müssen. Und dann haben wir starke Verteilungsprobleme. Deswegen habe ich diese beiden Begriffe mit einem Schrägstrich verbunden. Wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Innerhalb nur eines Jahrzehnts, nämlich von 2000 bis 2010, ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen in Deutschland verdoppelt worden. Und das, obwohl in diesem Jahrzehnt wie noch nie zuvor in der Geschichte Deutschlands der Wohlstand, ja, der digitale Wohlstand, die globale Mobilität, die Konsummöglichkeiten immens zugenommen haben. Das ist ja eine komische Paradoxie. Früher hieß es immer, je mehr Geld die Menschen haben, je mehr Dinge sie sich leisten können, je weiter sie reisen können, je bequemer die Umfelder, in denen sie sich bewegen, ausgestattet sind mit Bequemlichkeit oder komfortversprechender Technologie, desto glücklicher sind sie. Das ist offenbar nicht der Fall. Immer mehr Menschen erkranken psychisch, weil sie unter Stress leiden. Nämlich nicht mehr nur noch unter Leistungsstress, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern selbstverständlich auch in den Bildungseinrichtungen. Nein, sie leiden unter Konsumstress. Sie leiden unter Digitalisierungsstress. Sie leiden darunter, dass es immer mehr Ereignisse gibt, die sie überfluten und sie eben die Zeit nicht haben, diese Ereignisse so abzuarbeiten, dass es in ihrem Leben stressfrei zugeht. Nun, Finanzkrisen sind ebenfalls eine Wachstumsgrenze. Ich habe ja gerade schon auf die Lehman Brothers Krise verwiesen. Und es gibt auch Aspekte der Kulturzerstörung. Unser prosperierendes Konsummodell ist ja auch so etwas wie eine Visitenkarte. Wir reisen umher auf dem Planeten und konfrontieren ärmere Kulturen, die gar nicht mithalten können mit uns, konfrontieren sie mit dem Unterschied zwischen diesen Kulturen und unserem Reichtum. Ja? Und das führt zu Konflikten. Die muss ich hier nicht ausbuchstabieren, Sie müssen nur das Radio oder den Fernseher anschalten, dann wissen Sie, worüber ich rede. Nun, weiterhin geht es in der Postwachstumsökonomik um die Frage der Wachstumszwänge. Warum stehen wir unter Wachstumszwang? Und da werde ich gleich einen Aspekt hervorholen, den ich näher mit Ihnen besprechen möchte. Und drittens geht es schließlich um einen möglichen Ausweg. Und das ist dann die Postwachstumsökonomie. Das ist ein Versorgungssystem, das viel, viel kleiner ist als das, das wir heute in Mitteleuropa antreffen und das nicht mehr alleine darauf beruht, dass wir uns industriell versorgen, sondern dass ebenfalls als Grundlage die Möglichkeit der Selbstversorgung und auch eine stärkere Regionalökonomie mit aufnimmt. Okay, gut. Das Syndrom, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte, nämlich die Produktivitätsfalle, berührt die elementarste Frage, die sich eine Wirtschaftswissenschaftlerin oder ein Wirtschaftswissenschaftler stellen kann. Nämlich, woher kommt eigentlich dieser immense Wohlstand, den wir unser eigen nennen? Es gibt so viele sozialwissenschaftliche und ökonomische Erklärungen für die Herkunft des Wohlstandes, dass man da manchmal schon nicht mehr durchblickt. Aber es gibt einen roten Faden, der sich durch all diese Narrative, durch all diese Wohlstandserklärungsversuche zieht. Und das ist die Wirkung einer Abfolge von 4 industriellen Revolutionen. Die erste industrielle Revolution hatte die Eigenschaft, über die Dampfmaschine, die die Basis dieser industriellen Revolution bildete, menschliche Arbeitskraft zu verstärken. Bevor diese erste industrielle Revolution Platz griff, war es gar nicht möglich, systematisch Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Warum nicht? Ganz einfach. In einer mittelalterlichen Handwerkergesellschaft war die Ausbringung der Ökonomie rein physisch abhängig von der Kapazität der menschlichen Körper. Ein Handwerker, der keinen Akkuschrauber hatte und keine Maschine betätigen konnte, ja, konnte eine bestimmte Menge an Produkten erzeugen oder mitwirken an einer bestimmten Menge an Produkten. Aber irgendwann, wenn der Tag zu Ende war und man sozusagen seine Arbeitskraft verausgabt hatte, war ein bestimmtes Volumen an Produktion nicht mehr vermehrbar. Erst wenn Menschen statt ihren eigenen Körper zu benutzen, um Stoffe umzuwandeln, um Produkte herzustellen, eine Maschine einfach bedienen, einen Hebel umlegen und dann die Maschine arbeiten lassen, gelingt es, aus der Begrenzung der physischen Kapazität eines menschlichen Körpers herauszukommen und jetzt plötzlich viel mehr Energie, Mineralien, auch Holz oder Metall, umzuwandeln und kann damit den Output, also die Ausbringung der Produktion, immer weiter steigern. Die zweite industrielle Revolution ergab insbesondere eine flächendeckende Elektrifizierung, nicht nur der Gesellschaft, sondern der Produktionssysteme. Und da gab es erstmals die Massenproduktion. Beispielsweise das Ford T-Modell in Amerika ist legendär geworden, weil Henry Ford mit Unterstützung seines Beraters Frederick Taylor in der Lage war, über Fließbandproduktion praktisch so viele Ford T-Modelle zu entwerfen, also Quantitäten zu entwerfen und die so billig zu machen, dass erstmals dieses Artefakt, ein Auto nämlich, was vormals nur finanziert werden konnte von Eliten, jetzt für die breite Masse erschwinglich wurde. Die dritte industrielle Revolution ging einher mit der ersten Welle der Computerisierung und damit der Möglichkeit, Automatisierung in die Produktion einziehen zu lassen. Damit konnte die menschliche Arbeitskraft noch weiter verstärkt werden. Und jetzt erleben wir den Vorabend der sogenannten Industrie 4.0, also der vierten Industrialisierungswelle. Bevor ich auf die eingehe, möchte ich das gemeinsame Merkmal dieser 4 Entwicklungsschritte benennen. Und das steht doch auf der Folie. Es ist nichts anderes als eine Steigerung der Arbeitsproduktivität. Was heißt das? Das heißt, dass ich um ein bestimmtes Niveau an Produktion zu erzielen, weniger Arbeitskräfte brauche, weil die Maschinen einfach die Arbeitskraft so verstärken oder teilweise sogar durch Automatisierung ersetzen, dass praktisch immer weniger Arbeitskraft benötigt wird. Auf diese Weise kann man zweierlei erreichen. Entweder dasselbe Produktionsniveau mit weniger Arbeitskräften erzeugen oder mit denselben Arbeitskräften mehr Produktion erzeugen. Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es manchmal sehr, sehr lukrativ, die Technik einzusetzen, um weniger Arbeitskräfte zu verwenden. Und das ist das Problem. Deswegen hat letzten Endes dieser Zuwachs an Produktivität, was den Faktor Arbeit anbelangt, eben ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis heraufbeschworen zwischen der politischen, der ökologischen, der technischen und ökonomischen Entwicklung. Auf der einen Seite hat uns dieser Produktivitätsfortschritt so reich gemacht, weil wir jetzt überbordende Produktionsmengen haben, die dann, wenn die Löhne steigen, sozusagen auch gekauft werden können. Und wie gesagt, das bringt viel materiellen Wohlstand. Gleichzeitig aber braucht es jetzt weniger Arbeitskräfte, um die Produktion zu erzeugen. Das heißt, wir haben immer die Gefahr, dass es Massenarbeitslosigkeit gibt. Schon Karl Marx hat auf dieses Phänomen hingewiesen. Letzten Endes aber war es nie so, dass moderne Gesellschaften quasi in Massenarbeitslosigkeit versunken sind. Warum nicht? Ganz einfach, weil die Wirtschaft gewachsen ist. Wirtschaftliches Wachstum ist eine absolute Notwendigkeit, um zu verhindern, dass jenes Phänomen, das uns ja reich machen soll, sich sozusagen ins Gegenteil verkehrt und eben dazu führt, dass weniger Menschen gebraucht werden. Und je stärker dieser Produktivitäts- oder Sie können auch sagen Rationalisierungseffekt ist, durch die moderne Technik bedingt, desto mehr wirtschaftliches Wachstum brauchen wir, um weiterhin dieselben Menschen beschäftigen zu können. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, neue Industrieroboter in Wolfsburg sorgen dafür, dass man im Durchschnitt für die Produktion eines VW Golfs nicht mehr 10, sondern nur noch 5 Arbeitskräfte braucht. Dann könnte man 5 Leute nach Hause schicken, die gehen dann hier zur AGE und sind ziemlich schlecht dran. Wenn aber gleichzeitig der Absatz oder die Produktionsmenge verdoppelt wird, dann können alle 10 Arbeitskräfte wieder dabei bleiben. Deswegen ist Wirtschaftswachstum so notwendig geworden. Und je stärker dieser Effekt ist, desto mehr Wirtschaftswachstum brauchen wir. Und jetzt haben wir die Industrie 4.0 als das nächste Paradigma vor uns. Und Industrie 4.0 bedeutet, dass jetzt Produktionssysteme digitalisiert werden. Das heißt, wenn wir beispielsweise so ein Gerät vor uns sehen, das ist eine simple Fernbedienung, die ja nicht mehr in Deutschland produziert wird, dann werden alle in diesem Gerät enthaltenen Module oder Bestandteile ausgestattet sein mit einem kleinen Informationsträger. Das nennt man das Internet der Dinge. Auf diese Weise können alle in diesem Gerät enthaltenen Kleinteile oder Bestandteile oder Module miteinander kommunizieren. Der nächste Schritt wird sein, und was ich Ihnen erzähle, ist nicht Science Fiction, sondern das können Sie sich schon in Echtzeit an bestimmten Produktionsstätten angucken, wird sein, dass die Umgebung der Produktion ausgestattet ist mit einer völlig neuen Sensorik, sodass letzten Endes die Kommunikation zwischen den Bestandteilen der Güter und der Module von außen programmiert werden kann. Auch die Endmontage, das Zusammenfügen der Dinge, sogar das Testen, ja, sogar die Bewegung der verschiedenen zu verarbeitenden Werkstücke oder Produkte oder Inputs kann komplett automatisiert werden. Hinzu kommen ganz neue Formen von künstlicher Intelligenz und Robotik. Schnittstellen zwischen Maschinen und Menschen, sodass menschliche Arbeitskraft noch mehr verstärkt bzw. ersetzt werden kann. Wir werden auf diese Weise erleben, dass der digitale Fortschritt selbst da Menschen ersetzen kann, wo wir es nie für möglich gehalten haben. Zum Beispiel im Finanzsektor, zum Beispiel in der Gastronomie, zum Beispiel in der Bildung. Ja, in ganz vielen Dienstleistungsbereichen, wo man immer glaubte, dass Maschinen eben nicht Menschen verdrängen, wird die Digitalisierung voranschreiten, werden vor allem neue Formen der Robotik Menschen ersetzen. Es gibt inzwischen Studien, aus denen geht hervor, dass von den in Deutschland insgesamt ca. 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten absehbar vielleicht 11 bis 18 Millionen nicht mehr gebraucht werden. Natürlich werden noch Menschen da sein, aber nicht mehr so viele wie jetzt, die also für die Produktion benötigt werden. Welches Wachstum wäre jetzt wohl nötig, um diesen Effekt irgendwie zu tilgen? Und ich habe hier so eine kleine Darstellung vorbereitet für Sie, wo man zweierlei sehen kann. Ich hoffe, man kann es wirklich sehen. Es ist ein bisschen schwierig hier mit dem Beamer scheint. Vielleicht kann man das Bild auch kleiner machen, zoomen, dann sieht man vielleicht alles. Zunächst einmal habe ich hier abgetragen, das nötige wirtschaftliche Wachstum, um sozusagen Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Und Sie können erkennen, dass wir immer mehr wirtschaftliches Wachstum brauchten, um im Zuge der industriellen Revolution diesen Rationalisierungseffekt auszugleichen. Ja? Das heißt, über eine erhöhte Produktionsmenge erreichen, dass trotz der erhöhten eben Produktivität dieselben Arbeitskräfte noch gebraucht werden. Das nächste, was ich hier eingezeichnet habe, ist das tatsächlich möglich gewesene oder demnächst mögliche Wachstum. Man kann erkennen, dass das Wirtschaftswachstum Schritt halten konnte mit dem Produktivitätsfortschritt, sodass eben tatsächlich genügend Menschen beschäftigt werden konnten. Nun aber, und das ist eigentlich die These, die ich mit dieser Folie hier zum Ausdruck bringen will, ist es so, dass das nötige Wachstum immens nach oben schnellt, weil der Rationalisierungseffekt der digitalen Technologie immens ist. Und gleichzeitig, und darauf gehe ich als nächstes ein, stehen wir vor historisch einmaligen Wachstumsgrenzen. Um es in einem Satz zu sagen, nie waren wir so wachstumsabhängig wie heute und nie war es so schwierig, eine Wachstumsperspektive plausibel darzulegen. Diese Eskalation werden wir kaum meistern können, jedenfalls nicht im Rahmen einer Industriegesellschaft. Und warum wir sie nicht meistern können, das lässt sich insbesondere an Wachstumsgrenzen festmachen. Denn es gibt ja den Versuch, trotz der ökologischen Grenzen, an die wir längst geraten sind, über technischen Fortschritt weiteres Wachstum möglich zu machen. Und schauen wir uns jetzt gleich mal eine dieser ökologischen Grenzen an, nämlich die wichtigste, und das ist der Klimawandel. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Hier sehen Sie in einer Animation, die von der NASA stammt, die Veränderung der menschengemachten Temperaturspitzenwerte zwischen 1880 und 2015. Und das ist schon ein immenser Effekt. Mit anderen Worten, wir haben ja ein Problem. Wir müssen unbedingt, sonst können wir die Bewohnbarkeit des Planeten nicht wahren, schädlichen, gefährlichen Klimawandel verhindern. Und wir haben ja inzwischen in der Politik so etwas wie einen Konsens zwischen den zumindest zivilisierten Regierungen, nämlich dahingehend, dass das 2-Grad-Klimaschutzziel unbedingt einzuhalten ist. Wenn wir das ernst nehmen und das mal versuchen, so ein bisschen zu übersetzen in das, was dann auf uns zukäme, könnte man Folgendes sagen. Bis 2050 steht uns noch ein globales CO2-Budget von ungefähr 750 Milliarden Tonnen zur Verfügung. Mehr können wir nicht verbrauchen, weil wir sonst diese 2-Grad-Grenze reißen. Würden wir nun diese Menge verteilen auf alle Menschen, die derzeit auf dem Planeten leben, käme heraus, dass jeder und jede von uns pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 verursachen dürfte. Faktisch liegen wir aber bei 11 Tonnen. Wir müssen also von 11 Tonnen runter auf 2,7 Tonnen. Und die Logik des grünen Wachstums verspricht also, naja, mit Technik kann man das durchaus in den Griff bekommen, ohne dass uns zugemutet wird, dass wir weniger konsumieren, weniger mobil sind, weniger Digitalisierung oder sonstige Bequemlichkeit in Anspruch nehmen. Ja? Und tatsächlich ist natürlich die Notwendigkeit dieses wirtschaftlichen Wachstums gegeben wegen der Produktivitätsfortschritte, die ich schon ansprach. Und hier haben wir eben, das habe ich ja heute schon mal erläutert, die Kontroverse zwischen denen, die glauben, wir können das Ziel erreichen mit Technik und denen, die glauben, dass das nicht möglich ist. Der Trichter, den ich hier auf dieser Folie habe, der bringt zum Ausdruck, dass dieses 2-Grad-Klimaschutzziel ja auch ein globales Verteilungsproblem darstellt. Jene, die zu viel CO2-Emissionen emittieren, müssen also eine reduktive Anpassungsleistung vornehmen. Und umgekehrt gibt es in Afrika, teilweise auch in Lateinamerika oder Asien, immer noch Menschen, die so unterversorgt sind, dass man einkalkulieren muss, dass die über weiteres wirtschaftliches Wachstum mindestens ein menschenwürdiges Dasein fristen können. Okay? Und die Logik eigentlich, die sich daraus ergibt, ist, dass man auf zweierlei Weise eben dann auch mit Verantwortung umgehen kann. Das heißt, wie wollen wir unsere Verantwortung gegenüber dem Klimaschutz tatsächlich gestalten? Der einen Seite stellt sich die Frage, welche materiellen Freiheiten wir dann überhaupt noch in Anspruch nehmen können und auf der anderen Seite, ob es nicht technischer Fortschritt ist, der uns davon befreit, die Verantwortung für die Einhaltung des 2-Grad-Klimaschutzziels tatsächlich zu übernehmen. Und in der Bundesrepublik Deutschland wird davon ausgegangen, dass die Technik den Job macht. Die sogenannte deutsche Energiewende ist ja inzwischen zu einem Blueprint geworden für die Machbarkeit eines grünen wirtschaftlichen Wachstums. Und die Energiewende ist so weit fortgeschritten, dass wenn ein Mensch, der vor 20 Jahren das letzte Mal Deutschland bereist hat, heute wiederkehrt, manche Landstriche oder Bundesländer nicht wiedererkennt, weil wir viele Kultur- und Naturlandschaften mit Windkraftanlagen, Photovoltaik, Freiflächenanlagen und vor allem in Niedersachsen mit Biogasanlagen und vor allem Maisfeldern ausstaffiert haben. Obwohl wir einen so gigantischen Aufwand getrieben haben, nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell, ja, sind wir doch nicht weit gekommen. Der Anteil der regenerativen Energie in Deutschland beläuft sich auf weniger als 13%. Und davon ist der Löwenanteil Bioenergie. Und die Bioenergie ist keine Lösung des Problems, sondern eine Verschärfung des Problems. Deswegen gibt es auch in Wissenschaft und Politik niemanden mehr, der oder die Bioenergie noch empfehlen kann als einen Beitrag zum Klimaschutz. Es bleibt also Wind und Sonne. Der Anteil der Windenergie, von der immer geglaubt wird, dass sie so viel zu leisten imstande wäre, beträgt 2,4% des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland. Der Anteil der Photovoltaik liegt bei 1%, der Solarthermie bei 0,2%. Und wir haben jetzt schon so etwas wie eine, ja, also so etwas wie eine Barriere erreicht, weil immer mehr Menschen sich dagegen aussprechen, die letzten Wälder, die letzten Höhenrücken, die letzten Täler praktisch jetzt auch zu verspargeln oder industriell zu erschließen, eben für das, was man als Energiewende bezeichnet. Weiterhin haben wir technische Probleme, die vollkommen ungelöst sind. Jede noch so genial konstruierte Windturbine von Enercon, ganz gleich, ob sie 3 oder 7 MW Leistung hat, taucht nicht mehr als das Übertragungsnetz, das ich habe, um den Strom rechtzeitig dahin zu liefern, wo er gebraucht wird. Taucht vor allem nicht mehr als die Speicherkapazität, die ich habe, um den Strom dann aufzunehmen, wenn gerade viel Wind da ist, um ihn dann freizugeben, wenn wir eine Flaute haben. Dasselbe gilt selbstverständlich für die Photovoltaik auch. Und wir sind hier in der Forschung und in der praktischen Anwendung von Übertragungsnetzen und Speicherkapazitäten seit Jahrzehnten praktisch keinen Zentimeter weitergekommen. Wie Klimaschutz tatsächlich funktioniert, kann man hier auf dieser Folie erkennen. Mein Gott, haben wir geschimpft über die Lehman Brothers, ne? Die haben ja immerhin diese Krise 2008 hervorgerufen. In Wahrheit sind Lehman Brothers die erfolgreichsten Klimaschützer, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Und kommen Sie bloß nicht auf die Idee, dass ich hier Witze mache. Gucken Sie sich die Grafik an. Seit 1990 versuchen wir in Deutschland immer neue Weltrekorde zu erzielen, was die Verbreitung von Technologie anbelangt, die regenerative Energie erzeugen. Was machen die CO2-Emissionen? Die machen gar nichts. Die sinken überhaupt nicht. Einmal sind sie gesunken, das war 2009. Und zwar als Reaktion auf die Lehman Brothers Finanzkrise, die auch die Realwirtschaft Deutschlands erreicht hat, wie natürlich viele andere Ökonomien, und tatsächlich zu einer kurzfristigen Senkung des Bruttoinlandsproduktes geführt hat. Also nicht nur kein Wirtschaftswachstum, sondern sogar eine Schrumpfung. Und wie Sie sehen, hat sich da zum ersten und letzten Mal tatsächlich so etwas wie ein kleiner Klimaschutzeffekt, der auch nicht hinreichend ist, offenbart. Kaum aber war diese Krise bewältigt, hatte sich die deutsche Ökonomie wieder erholt, stiegen die Emissionen wieder an. Ja? Okay. Das ist ein Buch, das gerade erschienen ist und das sich sehr kritisch mit der Energiewende auseinandersetzt, aber nicht gegen eine Energiewende ist. Gut, wir brauchen also einen Plan B, etwas völlig anderes. Und das ist die Postwachstumsökonomie. Auch in einer Postwachstumsökonomie brauchen wir selbstverständlich eine Energiewende, das ist keine Frage. Aber wie sieht nun so etwas aus wie eine Wirtschaft ohne Wachstum? Wir brauchen 2 Reduktionskorridore. 2 Möglichkeiten der Reduktion unserer Bedarfe. Das eine geht aus von der Nachfrageseite und das andere geht aus von der Angebotsseite. Der Nachfrageseite greift ein Prinzip, das ich heute schon kurz erläutert habe, namens Suffizienz. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, oh Gott, das ist wohl Verzicht, oder? Ich möchte 2 Suffizienzlogiken miteinander verbinden. Ich bin mal gespannt, ob Sie mir da folgen können. Zunächst. Ich habe gerade die These versucht zu begründen, dass die Technologie eben nicht dabei hilft, wirtschaftliches Wachstum klimafreundlich zu gestalten, sondern komplett versagt. Wenn das so ist, dann ist es ja fast eine mathematische Konsequenz, dass nur die Reduktion unserer Konsum- und Mobilitätsansprüche weiterhilft. Deswegen müssen wir ein Maß finden für ein klimafreundliches Leben. Und dieses Maß ist die individuelle CO2-Bilanz. Ich habe hier auf der Folie 2 Möglichkeiten abgebildet. Kinderleicht die eigene CO2-Menge, die Mann oder Frau pro Jahr verursacht, nachzumessen. Das ist einmal dieser CO2-Rechner vom Umweltbundesamt. Das ist so ein Online-Tool. Wenige Mausklicks führen Sie dahin. Und dann als Hardcopy gibt es noch den Pendos CO2-Zähler. Das ist so eine Broschüre, wo also nachzulesen ist, welche CO2-Mengen im Durchschnitt ausgelöst werden durch ganz unterschiedliche tägliche Verrichtungen. Essen, wohnen, in die Kneipe gehen, fahren, konsumieren und so weiter und so fort. Wichtig ist eben, dass wir uns nicht an einzelnen Symbolhandlungen orientieren, sondern immer unsere individuelle CO2-Bilanz im Griff haben, um zu gucken, wie weit wir von 2,7 Tonnen entfernt sind. Und eine These, die ich jetzt bei der Gelegenheit ebenfalls in den Raum stellen möchte, lautet: Nicht der Konsum, sondern die Mobilität ist das größte Problem oder ist der dickste Brocken, den wir in unserer individuellen CO2-Bilanz vorfinden. Ein kleines Rechenbeispiel. Wenn jeder und jede von uns 2,7 Tonnen CO2 zur Verfügung hätte und wir haben eine Lebenserwartung von 80 Jahren, heißt das, dass ein Mensch pro Lebenszeit 216 Tonnen CO2 nur verursachen darf. Wer sich daran nicht hält, will entweder keinen Klimaschutz oder will keine globale Gerechtigkeit. Und die dicksten Brocken habe ich hier mal auf einer Folie. Das sind die Flugreisen. Ich habe hier im Zeitraffer, das ist der berühmte Flugsimulator der ETH Zürich, im Zeitraffer für Sie einfach mal dargestellt, die an nur einem Tag auf dem Planeten Erde stattfindenden Flüge. Jeder gelbe Punkt ist also ein Flugzeug. Und es gibt nichts Klimaschädlicheres, als Flugzeuge zu benutzen. Das kann man hier unten auch an diesen beiden beispielhaften Eintragungen auf der Folie sehen. Eine einzige Flugreise von Frankfurt nach New York bringt mehr als 4 Tonnen. Wenn ich aber pro Jahr nur 2,7 Tonnen habe, geht die Rechnung nicht auf. Den Rekord hat man, wenn man einmal nach Neuseeland und zurückfliegt, das sind 14,5 Tonnen. 14,5 Tonnen. Während Sie für Ihr ganzes Menschenleben nur 216 Tonnen haben, wie viel solcher Flugreisen brauchen Sie, um Ihr komplettes ökologisches Kapital regelrecht zu verbrennen? Nicht viel, das ist klar. Daran kann man also erkennen, ob jemand klimafreundlich lebt oder nicht. Es hängt von den Flugreisen ab und nicht davon, ob man viel Bionade trinkt oder Müll trennt oder in ein Passivhaus gezogen ist. Das ist also ziemlich wichtig. Okay, das heißt, wir können hier nur eine Reduktionsstrategie fahren. Es gibt auch keine Technologie, die Flugzeuge klimafreundlich werden lässt. Das wird zwar seit Jahrzehnten versucht, aber hat keine Erfolge. Es gibt aber eine zweite Logik der Reduktion. Und das ist eine, die zurückgeht auf die psychischen Wachstumsgrenzen, die ich schon angesprochen habe. Ein nicht mehr amtierender deutscher Umweltminister hat mal einen Studienauftrag gegeben, um herauszufinden, wie viele Gegenstände eine Deutsche oder ein Deutscher ihr bzw. sein eigen nennt. Herausgekommen ist die Zahl 10.000, das ist so ein Durchschnittswert. Nun, in diesen 10.000 sind die vielen anderen Aktivitäten, die man gar nicht lagern und damit auch gar nicht abzählen kann, nicht enthalten. Kinobesuche, Reisen, Telefonate, das Surfen im Internet, also auch Gastronomieleistungen, die man in Anspruch nimmt. Das heißt also, die Dienstleistungen, die natürlich auch irgendwie verarbeitet werden sollen, kommen da gar nicht vor. Und man kann also davon ausgehen, dass es also zigtausend an Erlebnissen, Ereignissen, Konsumhandlungen insgesamt gibt, die auf uns einströmen. Und ein menschliches Lebewesen ist darauf angewiesen, eigene Zeit zu nutzen, um einen Konsumgegenstand zu erschließen oder irgendwie ein Erlebnis auszukosten. Unsere Sinnesorgane brauchen Zeit und auch unser Kopf, das heißt unsere psychischen Ressourcen, verhindern, dass wir in Lichtgeschwindigkeit oder immer schneller Genüsse oder Informationen oder Konsumhandlungen quasi durchführen, also, oder praktizieren können. Das kann man sich auch etwas komplizierter, nämlich wissenschaftlich, mathematisch anschauen. Was Sie hier auf dieser Folie sehen, das ist die Mathematik des Glücks. Da erkennen Sie, dass es einen elementaren Zusammenhang gibt zwischen dem Wohlbefinden eines Menschen und der Zeit, die ein Mensch aufbringen kann, um einzelne Konsumhandlungen auszuschöpfen. Wenn ich zum Beispiel ein Getränk, das wohlschmeckend ist, einfach so runterschütte, um Zeit zu sparen, bekleckere ich mich nur und schmecke nichts. Wenn ich ins Kino gehe und den aktuellen Star Trek Film anschaue und ich dem Filmvorführer sage, er soll, um Zeit zu sparen, den Film 4-mal so schnell laufen lassen, kann ich keiner Handlung folgen. Ja? Genauso kostet Fortbewegung Zeit. Essen kostet Zeit. Sich anziehen kostet Zeit. Alles, was wir tun und was dazu dient, uns über Konsum etwas glücklicher oder zufriedener zu machen, kostet einfach Zeit. Und die Zeit ist begrenzt, weil der Tag nur 24 Stunden hat, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene und so weiter und so fort. Und wir kommen damit in eine Zeitknappheit. Und diese Zeitknappheit ist die Ursache dafür, dass die Gleichung nicht mehr gilt, nämlich viel Wohlstand gleich viel Glück oder viel Zufriedenheit. Ja? Und daraus folgt, dass die Kunst des genussvollen Konsums darin besteht, sich auf die Dinge zu beschränken, für die Mann oder Frau die Zeit hat, um die Dinge so auszuschöpfen, dass sie tatsächlich zum Genuss oder zur Steigerung des individuellen Wohlbefindens beitragen. Damit ist klar, dass die Suffizienz eine nötige Maßnahme darstellt, um tatsächlich Menschen glücklicher konsumieren zu lassen. Die Abrüstung unserer Ansprüche ist also ein reiner Selbstschutz Und sie ist sogar eine Vorkehrung, um den Konsum mit mehr Sinn zu füllen. Ja? Und wenn man jetzt beide Logiken, die ich Ihnen versucht habe, jetzt zu erläutern, zusammennimmt, kommt Folgendes raus. Die eine Logik hat damit zu tun, dass also tatsächlich die Technik versagt und deswegen nur die Reduktion einfach übrig bleibt als gangbarer Weg, ja, um ökologische Grenzen einzuhalten. Und diese Logik fängt natürlich an nach Erreichen eines Existenzminimums. Das heißt, erst wenn unsere materiellen Bedürfnisse, ich würde mal sagen Grundbedürfnisse, befriedigt sind, fängt der Überschuss an. Fängt das an, was sozusagen nicht mehr ökologisch verträglich ist. Das sind die Ellipsen, die Sie da sehen. Das ist das, was sozusagen zu viel an Konsum da ist. Die andere Logik, die ich Ihnen gerade dargelegt habe, hat denselben Ursprung. Je reicher wir werden, je mehr wir uns kaufen können, desto mehr haben wir ein Phänomen der Zeitknappheit vor uns, desto weniger sind wir in der Lage, all die Dinge auch tatsächlich so zu nutzen, dass wir stressfrei, zufriedener und glücklicher werden können. Wenn man diese beiden Logiken zusammennimmt, gibt es eine Schnittmenge. Mit anderen Worten, das, was nötig ist, um ökologische Grenzen einzuhalten, nämlich eine Reduktion von Konsum, Mobilität und so weiter, ist zufälligerweise auch genau das, was wir ohnehin tun müssten, um stressfreier und weniger reizüberfluteter zu leben. Gut, ich werde jetzt noch ein Wort sagen zur Reduktionsstrategie auf der Angebotsseite. Und was Sie jetzt hier sehen, sind drei Produktionssysteme. Das sind die typischen Möglichkeiten, sich auf dem Planeten Erde zu versorgen. Auf der linken Seite sehen Sie die üblicherweise in Anspruch genommenen industrialisierten und globalisierten Versorgungssysteme. Das ist also das alte Fabrik- oder Industriemodell, inzwischen globalisiert, technisiert und sogar dabei die sogenannte Industrie 4.0 zu verinnerlichen. Das zweite System ist die Regionalökonomie. Hier geht es darum, mehr handwerkliche Leistung auszuführen, weniger Technik, weniger Distanzen, weniger Transporte zu benötigen. Und das dritte Produktionssystem ist die reine Selbstversorgung. Selbstversorgung heißt, gar kein Geld, gar keine Technik, keine Unternehmen, keine Märkte und auch nicht den Staat in Anspruch zu nehmen. Und eine Wirtschaft ohne Wachstum, die uns dazu befähigt, etwa das 2-Grad-Klimaschutzziel einzuhalten, würde darauf beruhen, die Industrieproduktion etwa um die Hälfte zu senken. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass nicht auf diese Weise Massenarbeitslosigkeit entsteht. Und das können wir dadurch, dass die jetzt noch benötigte, natürlich stark reduzierte Arbeitszeit auf alle erwachsenen Menschen so verteilt wird, dass wir im Lebenszeitdurchschnitt, und das ist wirklich nur ein Durchschnitt, etwa 20 Stunden arbeiten und die frei gewordenen 20 Stunden hernehmen, um parallel quasi ergänzend, ja, zu unserem normalen Geldeinkommen Versorgungsleistung zu erbringen. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine Folie zum Schluss. Dann bleibe ich auch so in etwa in der Zeit. Was Sie hier auf dieser Folie sehen, und diese Folie ist so eine Art Blick in die Zukunft, das ist ein sogenannter Prosument, könnte auch eine Prosumentin sein. Diese Person lebt im Jahr 2050 hier in Oldenburg. Ist gut ausgebildet worden, wahrscheinlich ja an der BBS 3, arbeitet aber im Lebenszeitdurchschnitt nur 20 Stunden, um suffizient genügsam zu konsumieren und nutzt die anderen 20 Stunden, um Netzwerke aufzubauen, um gemeinsam mit anderen Menschen Dinge zu produzieren, zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich, um gemeinsam mit anderen Dinge zu teilen, zum Beispiel Autos, Waschmaschinen, Rasenmäher, Digitalkameras oder vielleicht Akkuschrauber und drittens, um Dinge zu reparieren. In Repair-Cafés, in offenen Werkstätten oder in ganz neuen Einrichtungen, die wir teilweise noch erschaffen müssen, in den Bildungsinstituten oder auch in den Schulen oder eben auch in den Unternehmungen. Auf diese Weise sind wir nicht mehr Konsumentinnen und Konsumenten, sondern werden zu Produzenten auch. Und wenn wir beides tun, nämlich konsumieren und produzieren, dann nennen wir uns eben Prosumenten. Was tut ein Prosument oder eine Prosumentin? Ein Prosument, ja, kann zum Beispiel versuchen, handwerkliche Fertigkeiten zu erwerben, um Textilien, Möbel oder vielleicht auch digitale Endgeräte, Fahrräder, Autos oder Häuser so instand zu halten, so zu pflegen, dass diese Dinge doppelt so lange genutzt werden können im Vergleich zur derzeit durchschnittlichen Nutzungsdauer. Und jedes Kind versteht, dass wenn wir die Sachen, mit denen wir uns umgeben, doppelt so lange nutzen, dass wir erstens nur halb so viele Ressourcen, zweitens nur halb so viel Produktion und drittens nur halb so viel Geld brauchen. Die Gemeinschaftsnutzung, die ich gerade schon ansprach, würde bedeuten, dass wenn sich zum Beispiel 5 Leute ein Auto, eine Waschmaschine und einen Rasenmäher teilen, dass dann, wenn dieses Beispiel sich verbreiten lässt, der Bedarf an Waschmaschinen, Autos und Rasenmähern um 4/5 reduziert werden kann, ohne dass wir verarmen oder ohne dass wir nicht mehr in der Lage sind, die innovativen Funktionen dieser Güter zu nutzen. Also die Gemeinschaftsnutzung und die Nutzungsdauerverlängerung durch Reparatur, Instandhaltung, achtsame Nutzung und so weiter sind die beiden Tricks, die ein Prosument oder eine Prosumentin anwendet. Das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist eigene Produktion. Viele Menschen sind in der Lage, aus Dingen, die kaputt gegangen sind, die dann zerlegt oder demontiert werden, etwas Neues zu schaffen. Viele Menschen bewirtschaften einen Garten. Leute, die gar keinen Garten haben, tun sich manchmal zusammen und nutzen einen sogenannten Gemeinschaftsgarten, um die 20 frei gewordenen Stunden zu verwenden, damit sie gesundes, ökologisches Obst und Gemüse anbauen und eine Menge Geld sparen und damit die Möglichkeit eröffnen, die Industrie etwas kleiner werden zu lassen. In diesem Fall geht es natürlich um die Nahrungsmittelindustrie. Ich glaube, dass wenn man so ein Modell umsetzt, dass dann nicht einfach nur ökologische Grenzen eingehalten werden, sondern dass wir zweitens weniger abhängig sind von einer Weltwirtschaft, die zukünftig immer krisenbehafteter sind. Und drittens glaube ich, dass Menschen, die als Prosumenten ihr Leben gestalten, sehr viel glücklicher sind. Leider müssen wir dann die schlechte Nachricht an die Chemieindustrie übertragen, dass die keine Antidepressiva mehr verkaufen können. Denn ich glaube, jemand, der so lebt, ist sehr, sehr viel stabiler, auch psychisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war's hier aus der Werkstatt Zukunft Postwachstumsökonomie in der BBS 3 aus Oldenburg. Herbert Schuster, du hast Nico Pech eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler haben ja verflixt viele Fragen nachher noch gestellt. Ich fand, die waren gut im Thema drin. Was glaubst du, was sie mitnehmen werden?
Ja, mein Hauptziel, dass sie gelernt haben, dass auch Verzicht, was Nico Pech natürlich nicht als Verzicht sieht, lustvoll sein kann. Dass man nicht jedes Mal das neueste Modell vom Smartphone braucht. Dass, wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann haben wir schon viel erreicht.
Das war's. Vielen Dank. Aus der Werkstatt Zukunft heute sehr lustvoll. Wir haben ein bisschen unseren Überdruss, unseren Überfluss, unseren Konsumüberfluss entrümpelt. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Wer weiter denkt, kauft näher ein. Tschüss.